Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Willkommen zur Kultur vom Tage. Wir fragen, warum sich der Rowohlt Verlag schon wieder eine neue Leitung suchen muss. Was Kunst am Bau aus DDR-Zeiten heute so populär macht. Dann entdecken wir Operetten neu und schauen uns neue Theaterstücke an und erinnern an eine Frau, die sie schon vor Jahrzehnten als ökologisch engagierte Schriftstellerin verstand und damit sehr erfolgreich war, Gudrun Bausewang.
Wir sind unter Umständen dabei, uns selber auszurotten. Das war meine Motivation, zu warnen.
Der Rowohlt Verlag, einer der wichtigsten deutschen Publikumsverlage. Und irgendwie ist das schon auch eine Woche der Rücktritte nach kurzer Zeit im Kulturbetrieb. Am Mittwoch zum Beispiel die Spitze des Berliner Staatsballetts nach nur ein paar Monaten Zusammenarbeit. Und nun ähnlich also auch bei einem der wichtigsten deutschen Verlage, nämlich Rowohlt. Verlagsleiter Florian Illis, selber Bestsellerschreiber, Feuilletonist und Kunstauktionator, verlässt den Verlag nach gerade mal einem Jahr. Wir haben ihn gefragt, ob er es bei uns genauer begründen will, aber er lehnte höflich ab. Also müssen wir uns auf die Pressemitteilung des Verlags stützen. Und da wird er zitiert mit den Worten, er sei tief beeindruckt von der Liebe der Rowohltianer zu ihrem Verlag und wolle sich jetzt dem Schreiben widmen. Nun wird darüber spekuliert, ob der Holzbrink Verlag, zu dem Rowohlt gehört, die Autonomie der Programmgestaltung beschränken will. Auf jeden Fall, als er vor einem Jahr kam, gab es einen heftigen Streit um die Spitze des Verlags. Jörg Plath aus unserer Literaturredaktion. In was für eine Phase kommt dieser Weggang?
In eine Phase großer Unsicherheit im Buchmarkt natürlich, aber auch in eine große Unsicherheit, glaube ich, im Verlag selbst. Denn als Illis antrat, wurde er ja eingesetzt von den Oberen der Geschäftsführung im Holzbrink-Konzern. Zu dem gehören ja nicht nur Rowohlt, sondern auch Fischer, Kiepenmeuer und Witsch. Einige andere wichtige Verlage, die jeweils selbstständig arbeiten. Und diese Oberen hatten damals sehr kurzfristig und offenbar auch sehr unschön die bisherige Verlagsleiterin, die erfolgreiche Verlagsleiterin Barbara Lockwitz abgesetzt und ihr gesagt und auch gleich die E-Mail-Konten gesperrt, sie dürfe jetzt nicht mehr reden mit der Presse, es komme ein Nachfolger. Der Nachfolger war dann Florian Illis. Da haben sich sehr viele Autoren bei Rowohlt beschwert über diese Form der Absetzung von Barbara Lockwitz, die unter den Autoren offenbar sehr beliebt war. Sie ist gelobt worden als eine gute Frau, die sich einsetzt für ihre Bücher und auch für den Verlag. Mir ist auch 2017 schon, und zwar ohne, dass ich irgendwie gefragt hätte, von Verlagsmitarbeitern gesagt worden, Frau Lockwitz sei eine große Teamplayerin, es sei sehr angenehm, mit ihr zu arbeiten. Erfolg hatte sie auch. Und dann dachte man, warum kommt jetzt jemand Neues? Was ist der Grund? Offenbar war der Grund, dass man jemanden brauchte, der Rowohlt mehr nach außen hin präsentieren kann, der bekannt ist als Buchautor, als Journalist, vielleicht ja auch in bestimmten Kreisen als Geschäftsführer der Villa Griesebach, also als Kunsthändler hier in Berlin. Und da dachte man offenbar an Florian Illis, der dann unter schwierigen Bedingungen angetreten ist. Mit einem Umzug begann es ja Anfang 2019. Rowohlt zog aus Rheinbeck nach Hamburg.
Nun fragt man sich natürlich, was man in diesem einen Jahr hinbekommen kann, in diesem einen sehr kurzen Jahr. Sind denn die Erwartungen des Verlags, vielleicht auch die Erwartungen der Öffentlichkeit für einen Florian Illis erfüllt worden? Wie hat er diesen Verlag geprägt in diesem einen Jahr? Wie konnte er ihn überhaupt prägen?
Das kann man, glaube ich, nicht sagen. Ich habe an den Verlagsprogrammen im Frühjahr und im Herbst nun nicht bemerkt, auch jetzt im neuen Programm Frühjahr 2020, noch nicht bemerkt, dass da grundlegende Änderungen sichtbar sind. Das ist aber auch nicht zu erwarten. Solche Bücher brauchen ja, ob es nun Sachbücher oder belletristische Bücher sind, brauchen 2, 3, 4, manchmal 5 oder 6 oder 10 Jahre, um geschrieben zu werden, auch wenn sie in Auftrag gegeben werden, wie etwa Sachbücher, auch die brauchen 2 Jahre oft. Da braucht der Verlag dann noch ein halbes Jahr dafür und dann sind wir bereits im Jahr 2021, 2022. Da wird man vielleicht dann sehen, was Florian Illis wollte. Ansonsten war er nicht so sehr prägend als Verlagsleiter. Er ist nicht öffentlich aufgetreten, meines Wissens. Er ist weiter als Autor aufgetreten. Er hat auch 2018 einen Nachfolger zu seinem Bestseller, was ich unbedingt noch erzählen wollte, 1913. Das Jahr 1913 vorgelegt. Aber er ist nicht aufgetreten und es gibt auch sonst keine Veränderungen bei der Zahl der Bestseller, die etwa Rowohlt gehabt hat, glaube ich. Auf der Liste des Deutschen Buchpreises stand etwa auf der Longlist Norbert Zehringer aus dem Verlag und sonst kein Buch. Ein wichtiges Indiz immer dafür. Und Verlage solcher Größe brauchen einfach jede Saison eigentlich zumindest einen Bestseller, damit der Laden weiterläuft und damit auch die Bücher, die weniger verkauft werden, durchgeschleppt werden kann.
Auf jeden Fall will er sich jetzt stärker dem Schreiben widmen, wie er sagt. Wir werden sicherlich auch noch in den nächsten Tagen dies und jenes weitere hören, was der Grund sein könnte, dass er jetzt aufhört. Aber auf jeden Fall ist klar, dass der Verlag sich im Laufe dieses Jahres um jemanden kümmern muss, der ihm danach folgt. Wer könnte das sein?
Ich weiß im Augenblick nur von Gunnar Zünnibulk, dem ehemaligen verlegerischen Geschäftsführer, glaube ich, oder Cheflektor, ich weiß nicht genau, bei Aufbau, danach bei Ullstein. Pikanterweise der Verlag, zu dem ja Barbara Laugwitz dann ging. Und kurzzeitig waren die beiden, Zünnibulk und Barbara Laugwitz, parallel dort als Verleger tätig. Jetzt ist Gunnar Zünnibulk frei. Es wird noch andere geben, die ich nicht kenne. Da hat sich ja viel bewegt in den letzten Jahren. Auch viele Frauen sind in den letzten Jahren auf diesen Verlagsposten gekommen. Und ich bin sicher, da wird natürlich Holzbrink jemanden finden. Wohin das gehen wird, ich könnte mir eigentlich kaum Veränderungen vorstellen in dem Maß an, sagen wir, an Popularität und auch zugleich an literarischem Anspruch, den Barbara Laugwitz verfolgt hat. Man muss zugleich aber auch Antworten finden. Das wird schwierig auf den Leserschwund im Buchhandel, auf die Digitalisierung und auf die Konzentration im Buchhandel. Und das sind nicht unbedingt nur verlegerische, das sind auch strategische Fragen.
Jörg Plath aus unserer Literaturredaktion über den Rowohlt Verlag und ja, die neue Spitze, die da demnächst auch gefunden werden muss, nachdem also Verlagsleiter Florian Illes heute angekündigt hat, diesen Verlag im Laufe des Jahres zu verlassen. Und jetzt geht es uns um eine sehr engagierte Schriftstellerin, jemand, der mit seinen Texten unbedingt was bewirken wollte, nämlich Gudrun Pausewang. Sie haben es vermutlich im Laufe des Tages schon gehört. Sie ist im Alter von 91 Jahren gestorben, die Autorin des Bestsellers Die Wolke über die Gefahren der Atomkraft. Gudrun Rothaug erinnert an sie.
Viele werden Gudrun Pausewang als Autorin des Jugendbuchs Die Wolke in Erinnerung bewahren. Darin hat sie die Atomkatastrophe zu Ende gedacht, den größten anzunehmenden Unfall. Die Flucht vor der unsichtbaren Gefahr, ausfallende Haare, tote Eltern und die Spaltung der Gesellschaft in Opfer und Davongekommene. Sie schrieb Die Wolke 1986 im Schrecken über das Reaktorunglück in Tschernobyl, um Jugendliche auf die atomare Gefahr aufmerksam zu machen. Ein gut recherchierter Roman, der verfilmt und in 11 Sprachen übersetzt wurde, für den sie aber einige als Angstmacherin kritisierten.
Wenn ich als Lehrerin der Angst bezeichnet werde, dann ist das auch so ein leichter Hinweis, naja, ihre Bücher, die sind ja mega out heutzutage. Und dass sie nicht mega out sind, das hat die Katastrophe in Japan wieder gezeigt.
Nach der Atomkatastrophe von Fukushima 2011 war Die Wolke kein Katastrophenkitsch mehr. Das Buch stand wieder auf den Bestsellerlisten und die damals 83-jährige Autorin war ein vielgefragter Gast in allen Medien.
Da falle ich manchmal in diesen Tagen, wo das Telefon nicht mehr aufhört zu klingeln, ins Bett und bin einfach weg. Aber andererseits sage ich mir, solange ich noch kann, will ich mitmachen.
Sie hat mitgemacht, sich engagiert und über 90 Bücher geschrieben. Für Erwachsene, Jugendliche und Kinder. In den 1970er Jahren traf sie mit ihrer politischen engagierten Jugendliteratur den Nerv der Zeit. Denn sie griff Probleme der Gegenwart auf und solche, die nicht als erzählbar galten. Zum Beispiel in Reise im August. In dem Buch erzählt sie aus Sicht eines Mädchens die Deportation nach Auschwitz.
Wenn es nötig ist oder wenn ich es als nötig erachte, bin ich politische Autorin. Aber ich habe genauso gut auch Bücher geschrieben, die nicht in erster Linie politisch sind, sondern wo mich die Fantasie herausgefordert hat, zum Beispiel die Räuberschule oder das große Buch vom Räuber Grabsch oder der Spinatvampir. Wobei ich aber auch immer wieder versucht habe, Dinge, die eigentlich nicht normal sind oder als normal angesehen werden in der Gesellschaft, die wir haben, als durchaus akzeptabel darzustellen.
Gudrun Pausewang ging es darum, mit ihrer Literatur etwas zu bewirken, egal ob sie für 6-, 16- oder 60-Jährige schrieb.
Ich nehme meine Leser ernst. Das ist ganz wichtig. Ich verlange ihnen was ab und ich gebe ihnen eine Kost, die nicht vergeht mit dem Zuschlagen des Buches.
Ihr moralischer Anspruch und ihre Motivation zu schreiben war tief geprägt von ihrer Biografie. Über ihre eigene Jugend aber schrieb sie erst in den 80er Jahren in der Trilogie Rosinka-Wiese. Auf der Rosinka-Wiese, einem Stück Land im damaligen Ostböhmen, wollten ihre Eltern den Traum vom alternativen Leben verwirklichen. Dort wurde Gudrun Pausewang 1928 geboren. Nach dem Zweiten Weltkrieg floh die damals 17-Jährige mit ihrer Familie nach Westdeutschland. Als Jugendliche war sie damals vom Nationalsozialismus überzeugt.
Erst dann, in den Wochen nach dem Kriegsende ging mir langsam auf, wie schmählich dieses NS-System unseren jugendlichen Idealismus benutzt und missbraucht hat. Und ich zog daraus, wie so viele meiner Generation, eine völlig falsche Konsequenz, nämlich die, nie wieder will ich was mit Politik zu tun haben. Und in dieser politischen Abstinenz habe ich mich dann die Jahre, bis ich rausging nach Südamerika, die habe ich beibehalten.
Als sie 1956 als Lehrerin nach Südamerika ging, begann sie zu schreiben. 3 Jahre später veröffentlichte sie ihren ersten Roman, Rio Amargo für Erwachsene, in dem sie die politischen Unruhen und sozialen Missstände in Chile beschrieb. Zurück in Deutschland ließ Gudrun Pausewang sich im osthessischen Schlitz nieder. Seit 1989 war sie im Ruhestand, reiste durch die Republik, las in Schulen und Bibliotheken und schrieb weiter.
Die Schreiberei, die habe ich aus Leidenschaft gemacht. Ich kann mir ein Leben ohne das Schreiben nicht vorstellen.
Im hohen Alter von 70 Jahren promovierte sie an der Frankfurter Goethe-Universität über Jugendbuchautoren der Erich-Kästner-Generation und befasste sich später wissenschaftlich mit Aspekten der Literatur im Nationalsozialismus. Gudrun Pausewang hat in ihrer Literatur politisch und sozial engagiert erzählt. Immer mit dem leitenden Gedanken, etwas lässt sich doch bewirken. Als Warnerin, als Lehrerin und vor allem als Schriftstellerin.
Gudrun Rothaug erinnerte an Gudrun Pausewang, die im Alter von 91 Jahren gestorben ist. Und jetzt geht es uns um einen Komponisten, der seit einiger Zeit wiederentdeckt wird, nämlich Paul Abraham. Blume von Hawaii, Ball im Savoy, damals Ende der 20er, Riesenerfolge, bis in die Nazis vertrieben. Er schaffte es nach New York, konnte aber nie wieder an seine Erfolge anknüpfen. In der Komischen Oper in Berlin gab es eine gefeierte Inszenierung von Ball im Savoy. Und auch das Staatstheater in Meiningen in Thüringen ist jetzt dabei, wenn es darum geht, die Operetten von Paul Abraham wieder zu entdecken. Diesmal die Operette Märchen im Grauhotel in der Regie von Roland Hüwe.
Es gibt eine Bindung an die klassische Operette. Trotzdem ist dieses Stück schon für damalige Zeiten erstaunlich fortschrittlich und aktuell. Es geht ja geradezu in der Handlung darum, dass die Aristokraten abgehalftert sind von vorgestern.
Ist aber jemand offenbar ziemlich überfordert, vielleicht sogar von diesem kleinen Liebeslied von Albert oder Albert in diesem Märchen im Grand Hotel am Meininger Staatstheater von Paul Abraham. Franziska Stürz kommt aus dieser Premiere. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was war das für ein Duett, kann man nicht sagen. Also vor allem war es Albert oder Albert von Jonas Böhm gesungen. Was war das für eine Szene?
Ja, das ist eine Szene, in der der Kellner, vermeintliche Kellner Albert, der Infantin Isabella, ja, seine Liebe gesteht und sie fingiert eine Ohnmacht. Natürlich ist das gar nicht echt, ja, das ist alles
natürlich
nur ein Spiel.
Natürlich nicht, seine Operette, ja, da spielt Operette. Man das, ja.
Und die Menschen, die dort agieren, sind alle ziemlich clever. Die sind auch eben eigentlich wirklich schon ziemlich heutig. Also das wird alles mit großem Augenzwinkern gesehen, dieses Spiel mit den Royals, ja, das wird auch von Roland Hüwe eben ins Heute verlegt. Da ist sie eben, die Isabella, nicht die Infantin von Spanien, sondern von Spananien, einem imaginären Land, in dem es halt noch irgendwie Könige gibt. Also man hätte natürlich auch Meghan und Harry damit einbauen können. Jedenfalls lässt Roland Hüwe das Ganze in unserer Zeit spielen, 2020, nicht 1934, wie die ursprüngliche Zeit der Entstehung des Werkes.
Aber in einem Hotel, in einem Luxushotel?
Ja, wir sind auf jeden Fall trotzdem in Cannes, aber man weiß, dass diese Luxushotels, Grand Hotels eigentlich ja immer noch diese gute alte Zeit auch heute heraufbeschwören und man sich da so königlich fühlen kann. In jedem Zimmer wohnt eigentlich ein kleiner König.
Die Inszenierung stimmt zumindest schon mal, was diesen Aspekt angeht. Welche Figuren gibt es da noch?
Da ist vor allen Dingen Mary Lou McIntosh, die Tochter des Filmproduzenten Sam McIntosh aus Hollywood. Und die wird verkörpert von Natalie Parsa. Die ist eine Musicalsängerin mit einer sehr guten, auch klassischen Stimme, die fantastisch tanzen kann. Und das ist ganz wichtig für die Tanznummern. Also da gibt es gleich zu Anfang eine Step-Nummer. Da hat Roland Hüwe ein bisschen am Text gearbeitet. Eigentlich heißt dieses Lied Johnny, brauchst du Money? Dann geh nach Hollywood. Ja. Und er hat daraus gemacht Papi, brauchst du Money, weil das die Mary Lou eben zu ihrem Vater singt, der so dringend Geld braucht und will, dass sie dafür heiratet. Sie ist aber eine emanzipierte Frau und sagt, nö, heiraten tue ich dafür nicht, weil du Geld brauchst. Ich mache dir selber einen neuen Film. Ich nutze das, was man Scripted Reality nennt und gehe nach Europa und filme da mit meinen Handys und einer Viererbande von Männern. Das ist ganz toll. Das sind vier Chorsolisten, die hier a cappella immer auch in einer Bearbeitung der Musik auftreten und im Hintergrund singen und also wirklich köstlich da immer zu agieren. Ein sehr schöner Einfall. Also Roland Hüwe und das Meininger Team haben sich schon ein paar Feinheiten ausgedacht, um ganz eine besondere Note jetzt in dieses Werk, eine Meininger Note reinzubringen.
Das ist ja auch nicht immer einfach, bei Operetten die Klischees zu umgehen. Das scheint hier zu gelingen.
Es ist ein gutes Spiel. Sie sollen gar nicht umgangen werden. Es ist fantastisch mit ihnen gespielt. Es wird natürlich
souverän
auch,
mit ihnen gespielt.
Ja, der Kitsch auch bedient. Ja, das sind vor allen Dingen im zweiten Teil gibt es große Liebesszenen. Da wird es dann sehr romantisch, sehr lyrisch. Ja, da muss auch gut gesungen werden. Carolina Krogius als Isabella hat da große Szenen und auch der Jonas Böhm, wie schon gehört. Und dann gibt es aber immer wieder diese komischen Szenen, die das schön aufbrechen. Also da gibt es ein tolles Team, die sich dann alle ja wieder am Schluss in den USA treffen, wenn dann dieser Film gemacht werden soll, von dem die Mary Lou träumt. Und da wird dann die Infantin Isabella zu einer Lady Gaga-ähnlichen Figur, die da also Filmstar ist. Und auch ihr Prinz Andreas Stephan, der wird dann zu so einer David Garrett-Figur und ihre Hofdame zu sowas wie eine Mischung aus Pink und Tina Turner. Also das sind köstliche Kostüme, die da zu sehen sind und lustige Typen und gute Dialoge und dann eben zwischendrin immer wieder diese wechselnde Musik.
Und kann man denn, weil Sie die Musik ansprechen, auch einfach unbedenklich mitschwelgen in guter Qualität auch?
Ja, also Harry Shankar und die Hofkapelle Meiningen, die bringen diesen Abraham gut rüber. Es ist manchmal mir ein bisschen behäbig, noch, muss man sagen. Also das ist auch eine Musik, die lebt von den Wechseln, von den Tempowechseln und Stilwechseln. Da sind eben jazzige Nummern drin, eben wie schon erwähnt mit Step-Tanz und vielen Tänzen und dann wieder sowas, wie man von Franz Lehár kennt, zum Schwelgen. Da muss eben sehr genau dosiert werden. Ich glaube, dass das eben auch was ist, was gespielt werden muss, um es reinzubekommen. Aber ich war jetzt, also abgesehen von Premieren, Nervositäten und vielleicht noch so leichten Startschwierigkeiten sehr angetan, auch musikalisch von dieser ganzen Sache.
Paul Abraham also wieder in den deutschen Spielplänen seit einigen Jahren, diesmal auch am Staatstheater in Meiningen, Märchen im Grand Hotel, das Meininger Staatstheater dort also mit dieser Premiere gesehen für uns von Franziska Störz wiederzusehen. Am Sonntag diese Operette und jetzt bin ich natürlich gespannt, Frau Störz, wie das dann weitergeht in diesem Duett von den beiden, ob sie sich dann doch finden. Also erst fällt sie ja angeblich in Ohnmacht, Isabella. Von Spanien
also das Happy,
und
Albert. Happy, Happy End, ja, das gibt es erst ganz am Schluss. Da muss man das ganze Stück sehen.
Wir verfolgen einfach mal das Duett noch ein bisschen weiter. Ich danke Ihnen sehr für diese Eindrücke. Und wir gehen von Meiningen nach Mannheim. Ein neues Stück einer jungen und schon sehr erfolgreichen Autorin, nämlich Ines Matschi, war heute dort zum ersten Mal zu sehen in Mannheim. Und auf der Bühne nur weibliche Figuren.
Es geht um Auslassungen, die man erzählen kann oder nicht. Es geht um Geschichten, die sich ausbreiten dürfen oder nicht. Es geht um Erinnerungen. Es geht um Daten. Sie sind das Gewässer. Sie sind das Meer. Und jede Wolke und jeder See und jeder Bach und jeder Fluss, die sich ins Meer entleeren.
Marie-Dominique Wetzel kommt aus dieser Uraufführung. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wer hat da gesprochen gerade?
Ja, das war ein Chor aus 5 Frauen. Das ist ein kleines, aber sehr schlagfertiges Bataillon. So heißt ja auch das Stück von Enis Maci. Aber die Frauen sind letztendlich ganz viele, denn sie beschwören Geschichten und Heldinnen bzw. Lehrerinnen aus der Vergangenheit herauf. Also Geschichten, die es lohnt, dass sie erzählt werden, die oft ignoriert oder vergessen wurden. Eben oft Geschichten auch von Frauen. Und letztendlich geht es um die Frage, wer erzählt unsere Geschichte, wie und mit welchem Ziel? Und Enis Maci fordert ganz eindeutig eine andere Art der Geschichtsschreibung und da müssen unbedingt natürlich mehr Frauen rein.
Und da scheint ja auch Penelope eine Rolle zu spielen. Das ist jedenfalls eine Szene, die Sie uns auch geschickt haben vom Theater in Mannheim. Was hat das damit auf sich?
Ja, das ist eine dieser ersten Heldinnen der Vergangenheit, die sie heraufbeschwören und da können wir mal reinhören. Das klingt dann so.
Wir heißen Penelope. Wir weben und weben. Wir ergeben uns erst, wenn das Totentuch fertig ist. Wir geben alles dafür, dass das Totentuch niemals fertig wird. Wir sind Bummelantinnen, Drückeberger, Tagediebinnen. Wir heißen Penelope und schreiben die Geschichte um. Immerhin schreiben wir die Geschichte um,
wenn man sie schon nicht enden lässt.
Wir ändern sie. Wir reißen sie an ihren Rändern auf. Wir lassen eine Masche fallen. Wir machen einen Knoten rein ins Garn.
Das Weben, also das neue Erzählen, ist das so ein zentrales Motiv?
Ja, absolut. Also das greift Enis Maci in ihrem Stück immer wieder auf, diese Verbindung von Weben und Erzählen, einen Text knüpfen. Das geht dann zum Beispiel um die Bauhausstudentinnen, die ja lange Zeit übersehen wurden und wo es ja auch immer hieß, ja, die dürfen nur in der Töpferwerkstatt oder eben in der Textilwerkstatt arbeiten. Das geht dann aber rüber bis zu ukrainischen Soldatenmüttern, die Tarnnetze für ihre Söhne knüpfen. Also dieses Verknüpfen auch von Lebensgeschichten und eben von Geschichten, das ist sozusagen das Leitmotiv, das sich durch den ganzen Text zieht. Aber es tauchen eben immer wieder auch diese Frauenfiguren auf, die man einfach auch nicht so kennt, nicht so parat hat. Zum Beispiel Ada Lovelace, das ist eine Computerpionierin, oder Ted Nelson, also es kommen auch Männer vor, der so seine Idee einer universellen Bibliothek schon sehr früh entwickelt hat und ja, letztendlich träumte davon und vielleicht kann man sich das Internet heute auch anders vorstellen, wenn solche Leute eben, wenn deren Erfahrungen, deren Erfindungen frühzeitiger oder intensiver aufgegriffen worden wären. Und dieses Erzählen und Erinnern wird aber auch immer wieder in Frage gestellt. Also das ist auch trügerisch natürlich. Es gibt auch immer wieder ironische Brüche, wo die Erzählerinnen sagen, wir haben keine Ahnung, ob es so war oder sich gegenseitig anspornen. Ja, erzähl doch mal und du bist so schön, wenn du erzählst. Also das ist auch schön, weil sie selber damit eben auch mit ihrem Umgang mit Text und Erinnerungen selber auch kritisch und ironisch umgehen.
Und ist dieses chorische Sprechen dominant oder können die einzelnen Figuren auch mal für sich stehen?
Ja, aber ganz selten eben. Also die Schauspielerinnen schlüpfen manchmal dann eben in die Rolle einer einzelnen Figur und spielen sie so ein bisschen. Da stehen sie dann für sich, aber eigentlich geht es wirklich um diese Gemeinschaft und das ist auch etwas. Es geht so um Lebensgemeinschaften, um andere Formen des Zusammenlebens, um Kollektive und ja, dieser andere Blick auf eine Gesellschaft, der vielleicht möglich wäre, weil erzählt wird das merkt man erst so mit der Zeit, auch im Rückblick aus einer Zukunft heraus. Anscheinend gab es einen Klimakollaps oder einen politischen Kollaps, einen technologischen Kollaps, wahrscheinlich sogar alles zusammen. Und man merkt, ja, so eine Dringlichkeit, ein Weiter-so endet in der Katastrophe. Und deswegen muss etwas getan werden.
Meistens ja bei Uraufführungen so, dass man sehr stark natürlich auch dem Text eine Möglichkeit gibt, sich zu entwickeln, dass die Dialoge wichtig sind, dass man das Stück als solches auf die Bühne muss. Aber findet denn Regisseurin Marie Boos auch nochmal ganz eigene Bilder?
Ja, ich finde schon, weil es ist ja ein sehr, sehr dichter Text und der ist teilweise auch so dokumentarisch, obwohl er schon auch poetische Stellen hat. Aber sie hält die Frauen immer in Bewegung. Das ist sehr schön, weil man könnte auch den Text einfach wirklich so nur aufsprechen und drüber sprechen und das machen die Frauen nie. Also sie sind wirklich immer ganz nah beim Text. Sie erzählen so, als hätten sie sich diese Geschichten auch gerade erst, ja, für sich selbst entdeckt und sie sind aber auch, wie gesagt, immer in Bewegung, machen immer etwas. Sie bauen einen ganzen Panzer auf und zerlegen ihn anschließend wieder. Also das Ganze hat wirklich auch auf der Bühne, es findet einfach Aktion statt und Marie Buß findet gute Bilder dafür.
Marie-Dominique Wetzel über dieses neue Stück von Enis Matschi in der Regie von Marie Buß, Bataillon, so heißt es. Und wieder zu sehen am Donnerstag. Vielen Dank.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Im US-Bundesstaat Utah ist das von Robert Redford gegründete Sundance Film Festival eröffnet worden. Es findet bereits zum 36. Mal statt und zeigt ausschließlich unabhängige und jenseits von Hollywood produzierte Filme. Thorsten Teichmann.
Die Festivalmacher haben eine Dokumentation prominent an den Anfang gestellt. Der Film Crip Camp, auf Deutsch Krüppelcamp, lief als Eröffnungsfilm zeitgleich in zwei Kinos und zusätzlich noch als Pressevorführung. Das zeigt auch, welchen Stellenwert Dokumentationen in den USA in Zeiten von Streamingdiensten bekommen haben. Programmdirektorin Kim Yutani sagt, thematisch würden sich drei Linien durch das Festival ziehen. Es gehe um Familien, biologische und selbstgewählte, die Idee einer Heimat und die Kraft von Einzelpersonen, die Welt zu verändern.
Die Berliner Beuth-Hochschule für Technik wird umbenannt. Der Grund ist die historisch nachgewiesene antisemitische Haltung ihres Namensgebers. Der Hochschule zufolge wurde mehr als 2 Jahre über ihren preußischen Namenspatron Christian Peter Beuth diskutiert. Nach dem Votum der Akademischen Versammlung soll nun ein neuer Name gefunden werden. Besonderer Wert werde auf ein transparentes Verfahren gelegt. Das Badische Landesmuseum in Karlsruhe muss Ausstellungen mit dem iranischen Nationalmuseum in Teheran verschieben. Als Grund gab Museumsdirektor Eckhard Köhne die weltpolitische Lage an. Es sei trotz intensiver Suche nicht gelungen, eine Versicherung für die Kunstschätze zu finden. Für den Herbst war in Karlsruhe die Schau »Die Perser am Hof der Großkönige« mit Leihgaben aus dem Iran geplant gewesen. Die Teheraner hätten ab September »Glory of Greek and Roman Art« mit 150 Leihgaben aus Baden präsentieren wollen. Beide Ausstellungen werden bis auf Weiteres ruhen. Der Opernsänger Franz Mazura ist gestorben. Der vor allem als Wagner-Interpret bekannte Bassbariton starb gestern im Alter von 95 Jahren im Raum Mannheim, bestätigte sein Manager. Mazura feierte auf Bühnen in Berlin, Wien, Paris, New York und Buenos Aires Erfolge. Noch im vergangenen Jahr stand er als Hans Schwarz in Wagners Oper »Die Meistersinger von Nürnberg« auf der Bühne der Berliner Staatsoper. Dort feierte der in Salzburg geborene Künstler auch seinen 95. Geburtstag.
Kunst am Bau, das gab es schon zu DDR-Zeiten noch nicht zu wenig. Mosaike, Wandbilder, Skulpturen, Brunnen. Im öffentlichen Raum wurde zu Ostzeiten viel gepackt und nicht alles war politisch und ideologisch gemeint. Heute hat sich die Akademie der Künste in Berlin am Pariser Platz mit Kunst am Bau in der DDR beschäftigt, mit einem ganztägigen Symposium. Arnold Bartetzky war daran beteiligt, Kunsthistoriker und Architekturkritiker. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Balzer.
Dieses Symposium war überbucht. Es waren sehr viele Menschen da, die auch gar nicht reingekommen sind. Wie erklären Sie sich die Popularität dieses Themas?
Das war wirklich unglaublich. Es gab mehr als 250 Anmeldungen. Der Saal war voll besetzt. Es gab sogar eine Schlange vor der Tür von Menschen, die nicht reingekommen sind. Das ist deshalb erstaunlich, weil wenn man so eine Veranstaltung vor 20 Jahren gemacht hätte, dann hätte man gähnende Leere um sich. Das war noch vor 10 Jahren eigentlich ein absolutes Nischenthema, ein echter Exot. Und jetzt gibt es eine ganz neue Wahrnehmung der DDR-Architektur.
Woher kommt dieses neue Interesse?
Naja, das ist die Frage, die wir uns auf dieser Konferenz aus verschiedenen Perspektiven gestellt haben. Woher kommt dieses neue Interesse? Es ist natürlich der zeitliche Abstand zur DDR. Es ist auch ein sehr starkes Interesse der jüngeren Generation. Vor allem sind es Künstler und Architekten, ebenso aber auch Denkmalpfleger und Kunsthistoriker, die sich ja mitunter auch begeistern für diese Hinterlassenschaften. Manchmal sind es auch Bürgerinitiativen von Bewohnern von Plattenbauvierteln zum Beispiel, die sich einsetzen für die Rettung etwa eines Wandmosaiks.
Das ist auch deswegen so interessant, weil ja viel von dem, was wir heute als Kunst am Bau beschreiben würden, das war eine Begrifflichkeit, die es, glaube ich, damals gar nicht gab, aber zumindest was das Bauen im öffentlichen Bereich angeht, also wir reden natürlich von Schulen, von Wohngebäuden, von Bürogebäuden, aber auch von Parks und vielem anderen mehr, dass das ja durchaus auch in einem starken politischen Kontext war. Und dennoch stößt das heute auf Interesse. Offenbar wird das Politische da einfach abgelöst davon.
Wir haben festgestellt auf der Tagung, dass der größere Teil dieser Kunstwerke eigentlich nicht in einem engeren Sinne ideologischer Natur ist. Da ist auch einfach viel Gefälliges, da sind Figuren von Menschen oder Tieren. Es gibt auch viele abstrakte Werke. Die Kunst am Bau in der DDR war vielleicht auch so etwas wie eine Nische für die abstrakte Kunst. Eine ideologische Belastung gibt es eigentlich nur bei einem relativ kleinen Teil der Kunst im öffentlichen Raum der DDR.
Welcher Teil wäre das? Also wo es eine ideologische Belastung gibt?
Naja, es gab ja, um jetzt nur ein Beispiel zu nennen, so ein Monument, das nannte sich die Fäuste. Also so kämpferisch, wie der Name schon klingt, war auch das Monument gedacht. Das stand in Halle und ist schon vor 10 oder 15 Jahren abgerissen worden. Es gibt aber zum Beispiel auch eine hochideologische Bildausstattung im ehemaligen Staatsratsgebäude der DDR. Und dieses Gebäude ist ja schon in den 90er oder 2000er Jahren mustergültig saniert worden. Und da ist interessanterweise die Ausstattung erhalten worden. Und Bundeskanzler Schröder hat damit Vorlieb nehmen müssen, als er da seinen Interimssitz hatte. Und jetzt ist es der Sitz einer elitären Management-Hochschule, die sich umgibt mit diesen sehr ideologischen Bildwerken, die sich dort erhalten haben.
Aber das ist eher die Ausnahme, sagen Sie, ne?
Das ist eher die Ausnahme. In früheren Jahren war das die Ausnahme, dass man so etwas erhalten hat. Deswegen ist es auch besonders hervorzuheben, dass der Bund sich damals dazu entschlossen hat. Es gab in den 90er Jahren starke, naja, ich würde jetzt nicht sagen bilderstürmerische Tendenzen, weil das normalerweise nicht unorganisiert war, aber es gab eine starke Tendenz, die ideologisch heute nicht vertretbaren Kunstwerke abzuräumen. Ich glaube, das ist aber heute nicht mehr so das Problem. Also wenn etwas heute noch stehen geblieben ist, dann wird es in der Regel nicht aus ideologischen Gründen abgeräumt. Ein größeres Problem ist Vandalismus. Das ist auch schlicht und einfach der Verfall. Bei vielen Arbeiten handelt es sich ja um Werke im Stadtraum, also die sich nicht in Gebäuden, sondern sich in Parks oder auf Plätzen befinden. Also es ist ein starkes konservatorisches, denkmalpflegerisches Problem und auch darüber haben wir auf der Tagung gesprochen.
Wie groß ist denn da die Bandbreite? Also dessen, was eben nicht sofort politisch interpretierbar ist, sondern eben tatsächlich in diesem Bereich fällt der Alltagskunst, was man das so bezeichnen kann.
Das sind Skulpturen, ja. Das sind figürliche oder abstrakte, freistehende Skulpturen, das sind Wandmalereien.
Was sind das für Skulpturen? In welchen Posen, Bewegungen? Gibt es da Themen? Oder?
Es gibt auch viel ganz Normales. Also eine Teilnehmerin hat gesagt, das sind einfach Werkskulpturen, die sich irgendwie im öffentlichen Raum räkeln. Das kann eine Frauengestalt sein, das kann ein Liebespaar sein, das können auch Tiere sein. Also das sind ideologisch meistens gar nicht beladene Sachen, geschweige denn anstößige Werke. Dann gibt es die Wandmalereien, vor allem die Wandmosaike und es gibt auch Verkleidungen von Gebäuden, etwa mit Aluminiumelementen. Wir haben uns aber zum Beispiel auch mit Betonformsteinen beschäftigt. Das sind also abstrakte kleine Bausteine, mit denen man die Stadträume strukturierte. Die Bandbreite ist sehr groß und vielleicht ist der Begriff Kunst am Bau auch so ein bisschen irreführend. Wenn wir sagen Kunst am Bau, dann denken wir an ein Bauwerk und zu dem öffentlichen Bauwerk gehört dann auch ein Kunstwerk, für das in der Regel bis zu 1% der Investitionssumme bei öffentlichen Bauten ausgegeben werden soll. Das ist so die Praxis in der Bundesrepublik. In der DDR war die Kunst am Bau aber viel mehr. Es war eigentlich die Kunst im öffentlichen Raum. Das waren zum einen Dekorationen von Bauwerken an Fassaden, genauso aber auch in Bauwerken. Viele Wandgemälde oder Mosaiken, wie gesagt. Es waren aber auch Skulpturen im Raum. Und diese Vielfalt erklärt sich auch daraus, dass diese Kunstwerke einen wesentlich höheren Anspruch in der DDR hatten. Sie hatten eine größere Bedeutung, weil sie eingebunden waren in eine ganzheitliche Planung. Die DDR hatte ja die Möglichkeit, Stadträume ganzheitlich zu planen, weil sie sich nicht herumschlagen musste mit Privateigentümern. Das war in Westdeutschland ganz anders. Wenn man in Westdeutschland Kunst am Bau machte, dann war das immer punktuell. in einem bestimmten Gebäude. In der DDR hatte man die Möglichkeit zu konzipieren, was die Kunst für eine Rolle spielt, etwa in einem neu entstandenen Plattenbaugebiet am Stadtrand. Das war ja das große Thema der DDR-Architektur in den 70er, 80er Jahren.
Das heißt, es ging um tatsächlich eine Verbesserung des sozialen Umfeldes, eine Art Verschönerung, wenn man das so sagen kann? Oder hat man den Leuten da auch was vorgesetzt, was ihnen vielleicht ästhetisch das Umfeld auch dominiert hat, vielleicht auch gegen ihren Willen?
Ganz verschieden. Es gibt ein sehr gutes Buch über das Thema, das heißt Die Wende der Verheißung. Am Anfang waren diese Kunstwerke im öffentlichen Raum sehr verheißungsvoll. Das waren wirklich Propagandabilder, die das Glück der Werktätigen und der Bauern in der DDR vorführen sollten oder auch fantastische Perspektiven für die Zukunft entwickeln sollten, die die Helden des Marxismus-Leninismus feierten und so weiter. Das hat sich dann im Laufe der Jahrzehnte so ein bisschen erschöpft und die Werke wurden mit der Zeit entideologisiert, sie wurden immer weniger politisch, sie wurden vielfach auch immer abstrakter.
Dadurch waren sie auch akzeptierter dann bei den Leuten? Das ist ja für die Menschen gemacht.
Das ist für die Menschen gemacht. Naja, es gab in der DDR ja in den 70er und 80er Jahren eine steigende Unzufriedenheit mit der gebauten Umwelt. Es ist ja nicht so, dass erst nach dem Ende der DDR die Kritik an den Plattenbausiedlungen gekommen wäre. Nein, sie hat ja schon in der DDR selbst eingesetzt. Die Menschen waren sehr enttäuscht und sie waren ziemlich ermüdet von diesen doch ziemlich, ja, gelinde gesagt, homogenen, eintönigen, repetitiven Stadträumen. Und wahrscheinlich hatte die Kunst im öffentlichen Raum da auch so ein bisschen eine kompensatorische Funktion eines Dekorums einer sonst doch ziemlich gerasterten und grauen Realität.
Kann man denn nun auch 30 Jahre danach jenseits des historischen Interesses, jenseits des Versuches auch der Neubewertung dieser Kunst am Bau, dieser öffentlichen Kunst der DDR-Zeiten tatsächlich etwas mitnehmen ins Heute, wenn wir öffentliche Räume gestalten?
Naja, mal unabhängig von der Frage, wie gut das in der DDR funktioniert hat. Letztendlich hat das in der DDR nicht gut funktioniert. Die DDR ist ja auch an ihrer Architekturpolitik gescheitert. Das war ja ein ganz wesentliches Movens der friedlichen Revolution 89, dass die Menschen so unzufrieden waren mit den verfallenen Städten einerseits und mit den einförmigen Plattenbauten auf der anderen Seite. Aber dieser Ansatz der ganzheitlichen Planung, den die DDR versucht hat umzusetzen, ist ja eine Idee, die nach wie vor eine gewisse Gültigkeit hat und die ja auch immer wieder in Kreisen von Stadtplanern und Architekten diskutiert wird. Das hängt zusammen mit der Frage des Bodeneigentums. Inwiefern können wir überhaupt gut, können wir überhaupt vernünftig planen, wenn das Bodeneigentum so fragmentiert ist und wenn sich beim Erwerb des Bodeneigentums immer das Stärkere durchsetzt?
Arnold Baltetzky, Kunsthistoriker und Architekturkritiker, der heute an diesem Symposium teilgenommen hatte in der Akademie der Künste in Berlin am Pariser Platz über Kunst am Bau in der DDR. Und wir haben gehört, ein Thema, was im 30. Jahr der Deutschen Einheit sehr populär ist, ein Symposium, was überfüllt war, was auch viele Teilnehmer gar nicht aufnehmen konnte. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Danke, Herr Balzer.
Und jetzt gehen wir nach Wuppertal zum legendären Tanztheater von Pina Bausch. Heute war nämlich eine Choreografie zu sehen, die schon vor vielen Jahren uraufgeführt wurde. Im fernen Jahr 77, damals heftig kritisiert, sehr umstritten. In den 70er Jahren damals offenbar vom Publikum noch nicht in Gänze verstanden. Blaubart beim Anhören einer Tonbandaufnahme von Bela Bartoks Oper Herzog Blaubarts Burg. So der gesamte Titel. Und es bezieht sich auf eine Aufnahme des Rundfunksinfonieorchesters Berlin.
Was siehst du? Tausend Schauen, scharfe Waffen für stürmisches Kriegsgerät. Eine Waffenkammer, Judith! Blut, wie gewaltig bist du, wie gewaltig habe ich ausgesagt. Angst hier! Blut, klingt rot an allem, Mut an allem.
Blaubart in der Waffenkammer. Musik, die heute Abend in Wuppertal zu hören war, bei der Wiederaufnahme oder ja, vielleicht auch Neuinszenierung. Wir werden das hören, einer legendären Choreografie von Pina Bausch, Blaubart. Für uns war Elisabeth Nehring dabei. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wie wirkt das heute auf Sie?
Ungeheuer modern, also in der ganzen Thematik und in der Art der Inszenierung geradezu zeitlos, würde ich sagen. Das war wirklich ein großartiger Abend heute, der mit Standing Ovations des Publikums belohnt wurde. Anders als die Uraufführung, Sie sagten es ja, im Januar 77, die wirklich von wilden Protesten begleitet war. Da haben ja Publikum und Presse noch die vielen, auch als sehr unerträglich empfundenen Wiederholungen einzelner Szenen beklagt. Und vor allen Dingen der Umgang mit der Musik hat die Leute damals wirklich verärgert. Die Musik Bartoks wird ja nicht vom Orchester gespielt. Es gibt keine Sänger auf der Bühne, sondern die kommt von einem alten Tonband, das auch immer wieder an- und ausgeschaltet wird, sodass die Komposition im Grunde nur in Fragmenten hörbar wird, überwiegend. Alles in allem, damals war es radikal und interessanterweise wirkt es heute immer noch sehr radikal, aber im Guten. Man steht wirklich staunend davor und denkt, wie wahnsinnig progressiv Pina Bausch in den 70er Jahren war.
Ist denn etwas geändert worden 42 Jahre später?
Sinn und Zweck solcher Rekonstruktion ist es ja eigentlich, möglichst wenig zu ändern. Und in diesem Fall hat das Tanztheater auch wirklich die alten Tänzerinnen und Tänzer dazu gebeten, also die, die damals ganz entscheidend mit dabei waren, zum Teil, die sich eben auch erinnern können. Die haben mit den Jüngeren diese Werke, das Werk einstudiert. Also es soll eigentlich genau so sein, wie es damals war. Es wird nichts geändert. In diesem Fall bei Blaubart ist ja zum Beispiel alleine die Bühne schon ein Ereignis. Man muss sich einen großen heruntergekommenen, ja, so ein bisschen Altbauraum vorstellen mit hohen Fenstern und dreckig weißen Wänden und vergilbten Türen. Und auf dem Fußboden liegt vertrocknetes braunes Laub, das bei jeder Bewegung raschelt. Das ist ein ganz starkes, einprägsames Ambiente. Und die Geschichte Blaubarts, der Judith eben in sein Schloss führt, wo sie verlangt, dass alle 7 verschlossenen Türen geöffnet werden und hinter jeder Tür dann Blut und dann Tränen findet und die Ehefrauen Blaubarts und so weiter. Diese Geschichte, die klingt immer wieder an, aber die wird in diesem Fall, muss ich sagen, natürlich nicht wirklich nacherzählt. Es gibt in dieser Inszenierung ein starkes Hauptpaar. Also heute Abend waren das Oleg Stefanow als Blaubart und Taishin Yu als Judith. Und dann gibt es mit den anderen Tänzerinnen und Tänzern auf der Bühne unzählige Wiedergänger dieser beiden Figuren, die eben die ganze Bühne dann bevölkern.
Und das Zusammenspiel von Musik, die ja immer noch aus der Konserve kommt, wenn man so will, auch zum Teil unterbrochen wird, und dem Tanz, es ist ja klar keine Oper, es erinnert natürlich aber dennoch daran, also wie funktioniert das?
Ja, also die Musik, das hat man jetzt an dem Beispiel, was wir gehört haben, nicht so richtig gut gehört. Die wird ja, wie gesagt, von meistens einem manischen Blaubart häufig an- und wieder ausgeschaltet. Da gibt es zum Beispiel Szenen, da rennt Blaubart zum Tonbandgerät, schaltet die Musik an, mitten in der Phrase einfach so rein, zack, stürzt sich auf Judith, ganz gewaltvoll, sehr selten auch mal zärtlich. Und dann wird die Szene wieder abgebrochen, dann rennt er wieder wütend zurück, spult zurück und dann beginnt alles nochmal von vorne. Insgesamt ist die gesamte Szenerie von Beginn an von einer manchmal subtilen, aber auch oft sehr offensichtlichen, gewaltsamen Atmosphäre geprägt. Es gibt sehr explizite Darstellungen von Gewalt, sexueller Gewalt, von Missbrauch, etwa wenn die Frauen vor den Männern knien und sich eigentlich so hochschlängeln wollen und immer wieder von den Männern in den Schoß zurückgestoßen werden. Es gibt eine Vergewaltigungsszene, die mehrfach wiederholt wird. Nicht immer, aber fast durchweg sind die Frauen die Nähe und Zärtlichkeit wollen und von den Männern weggestoßen oder abgewehrt oder missbraucht werden. Also so eine Art von Darstellung wäre heute, also insbesondere von einem männlichen Regisseur, sage ich mal, überhaupt nicht mehr möglich, was Pina Bausch damals 77 gemacht hat. Aber was sich jetzt so ein bisschen einseitig erzählt, dafür findet eben oder fand Pina Bausch so viele Bilder und Facetten und so viele unterschiedliche, sehr subtile Temperaturen, würde ich sagen. Das ist manchmal ein bisschen ironisch, dann wieder schwer erträglich, in manchen Momenten auch nervig, aber es ist vor allen Dingen ein ungeheuer reiches Stück über menschliche Beziehungen, in diesem Fall zwischen Männern und Frauen und über menschliche Abgründe.
Was offenbar auch noch sehr aktuell ist, auch 42 Jahre nach der Uraufführung. Jetzt also wieder neu aufgenommen am Tanztheater in Wuppertal, Blaubart, beim Anhören einer Tonbandaufnahme von Bela Bartoks Oper Herzog Blaubartsburg, und das Ganze wieder zu sehen morgen Abend. Elisabeth Nehring, vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Ich mag Aufmerksamkeit, ich bin Schriftsteller. Kürzer lässt sich ein Beruf kaum charakterisieren als in diesen zwei Sätzen, die wir in einem Interview des Spiegel lesen. Ich mag auch Aufmerksamkeit, ich bin Pressebeschauer. Ein Aspekt des Humanismus ist, das Gute im Menschen zu sehen oder zumindest das Potenzial dafür, erklärt der amerikanische Schriftsteller Jonathan Franzen noch sehr ernsthaft, das Menschliche und Allzumenschliche. Zum Humanismus gehört es aber auch zu erkennen, wie viel Böses im Menschen dämmert, wie viel Hass und Gewalt. Man muss versuchen, Geschichte zu verstehen und nicht glauben, dass Technologie, Wissenschaft oder gar Rationalität uns retten werden. Dann versuchen wir, Geschichte zu verstehen. Erinnerungsarbeit ist ein kontinuierlicher Prozess, keine Errungenschaft für die Ewigkeit, lesen wir in der Tageszeitung Die Welt. Wie Demokratie. Und beide, Erinnerung und Demokratie, sind in Deutschland untrennbar verbunden, schreibt die deutsch-französische Autorin und Filmemacherin Geraldine Schwarz in diesen Tagen des Gedenkens, 75 Jahre nachdem sowjetische Soldaten Auschwitz befreit haben. Ich wusste nichts über Auschwitz, nichts von den Gaskammern, nichts vom Krematorium. Ich wusste nur, man kommt hinein, aber niemals heraus. Das meint die polnisch-israelische Autorin Batsheva Dagan in der Tageszeitung Taz, die als 17-Jährige in das Vernichtungslager verschleppt wurde. Dagan überlebte, schreibt Judith Poppe. Befreit wurde sie nach 6 Gefängnisaufenthalten, 3 Konzentrationslagern und 2 Todesmärschen in Malchow in Mecklenburg. Geboren als Isabella Rubinstein, nahm sie ihren heutigen Namen an, als sie im Herbst 1945 nach Palästina auswanderte. Als sie als Erzieherin in einem Kindergarten arbeitete, fragten die Kinder nach der Nummer auf ihrem Arm, so die Taz. Zu Beginn erklärte sie, dass es vor langer Zeit einen Krieg gegeben hatte, wo ein sehr böser Mann lebte, der alle Menschen hasste und viele Menschen, Juden, Roma und Sinti und Polen, sogar Kinder in Lager steckte. Wie lässt sich da jungen Menschen heute der Massenmord der Nationalsozialisten erklären, wenn die Überlebenden wie Batsheva Dagan immer weniger werden? Für die jüngeren Generationen sollte der Bezug zur Vergangenheit jedoch nicht nur rational, sondern auch emotional sein, selbst wenn diese für sie weit zurückliegt, vor allem auf individueller Ebene durch das Familiengedächtnis. Das meint in der Welt Geraldine Schwarz doch sehr optimistisch, wenn wir daran denken, dass bei uns das Familiengedächtnis an die braune Vergangenheit stets vor allem Lücken aufwies. Kinder beobachten die Welt auf eine im Grunde sehr einfache und aufrichtige Weise, erzählt uns da der neuseeländische Filmregisseur Toike Wojcicki im Interview der Süddeutschen Zeitung, der den Film Jojo Rabbit gedreht hat über einen 10-jährigen Nazi-Jungen. Von Kindern also lernen. Vielleicht fügen sie in ihrer Vorstellung mal ein fantastisches Element hinzu oder sie halten Dinge für größer, als sie sind, aber sie verfolgen keine geheimen Zwecke. Nimmt man ihre Perspektive ein, sieht man die Verrücktheit der Erwachsenen umso deutlicher. Oder wie Jonathan Franzen im Spiegel-Interview meint, solange irgendwo Menschen sind, wird das Böse da sein, aber eben auch all das Gute. Ich glaube, darin liegt irgendwo Hoffnung, oder? Hoffentlich.